Nur der Gerechte erbt das Land. Das ist heute unser Thema aus Josua 24. Im Jahr 1796 stellte der erste Präsident der USA sich nicht wieder zur Wahl. Er hatte zwei Amtszeiten kandidiert und damals war es noch etwas anders. Er hatte die Möglichkeit und das Recht, noch weiter zu kandidieren. Aber er fühlte sich damals mit 64 Jahren zu alt für eine weitere Amtszeit. Wenn wir an die heutigen Präsidenten der USA denken, ist das schon ein bisschen lustig. Bevor er abtrat, schrieb er eine Abschiedsrede an das Volk der Vereinigten Staaten. In dieser Abschiedsrede, da betonte er die Einheit dieser jungen Nation. Er warnte vor den Gefahren, die diese Nation treffen könnten und alles zerstören könnten, was sie sich aufgebaut haben und starten wollten. Er warnte vor der Gefahr der Parteienpolitik, kennen wir sehr gut aus Deutschland, wie sehr das ein Land zerstören und kaputt machen kann. Er warnte von der Tyrannei von Interessen weniger über die ganze Nation, also die über das Interesse der ganzen Nation gestellt wird. Er adressierte die Bindung in der Außenpolitik und warnte davor, dass sie sich nicht zu sehr an andere Nationen binden sollten. In dem Land gab es einige, die sich hingezogen fühlten nach England, andere hingezogen nach Frankreich. Und er warnte davor, Bindungen, vor allem in das alte Land nach Europa, zu stark einzugehen, die das Land in Abhängigkeiten führen würden. Er mahnte, öffentliche Schulden zu vermeiden, damit sie nicht wirtschaftlich abhängig werden, sondern unabhängig bleiben. Und er sprach auch über Religion und Moral als wichtige Stützen des Wohlergehens des Volkes. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Von allen Neigungen und Gewohnheiten, die zum politischen Wohlstand führen, sind Religion und Moral unverzichtbare Stützen. Vergeblich würde jemand den Anspruch auf Patriotismus erheben, der versucht, diese großen Säulen des menschlichen Glücks, diese stärksten Stützen der Pflichten von Menschen und Bürgern zu untergraben. Sowohl der einfache Politiker als auch der fromme Mensch sollte sie respektieren und schätzen. Ein ganzes Buch könnte nicht all die Verbindungen zwischen ihnen, also Religion und Moral, und dem privaten sowie öffentlichen Glück aufzeigen. Lassen Sie uns nur fragen, wo liegt die Sicherheit für Eigentum, Ruf und Leben, wenn das Bewusstsein für religiöse Verpflichtung aus den Eiden verschwindet, die in den Gerichten Grundlage der Untersuchung sind? Und lassen Sie uns vorsichtig sein bei der Annahme, dass Moral ohne Religion aufrechterhalten werden kann. Was auch immer man dem Einfluss einer gehobenen Bildung auf den Geist mit einer einzigartigen Persönlichkeitsstruktur zugestehen mag, die Vernunft und die Erfahrung verbieten es uns zu erwarten, dass sich die nationale Moral unter Ausschluss religiöser Prinzipien durchsetzen kann. Das muss man sich mal vorstellen, sowas von einem Präsidenten zu hören, oder? Diese Rede wird jedes Jahr gelesen in der USA zum Geburtstag von George Washington im Senat. Und wir sehen hier einen Mann, der sich seiner Abhängigkeit und der Abhängigkeit der ganzen Bevölkerung von Gott bewusst ist. Und heute gehen wir in eine Rede, eine Rede von Josua, der auch eine Abschiedsrede hält vor seinem Volk. Und sie möchten wir uns anschauen. Und wie gesagt, unter diesem Titel »Nur der Gerechte erbt das Land«. Wir lesen die ersten Verse, Vers 1 bis Vers 13 zuerst. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem, und er rief die Ältesten von Israel, die Häupter, Richter und Vorsteher zu sich. Und als sie vor Gott getreten waren, da sprach Josua zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes, und sie dienten anderen Göttern. Auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Und dem Isaak gab ich Jakob und Esau. Und dem Esau gab ich das Bergland Seir zum Erbbesitz. Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten. Da sandte ich Mose und Aaron und schlug Ägypten und so wie ich in ihrer Mitte gehandelt habe, danach führte ich euch heraus. Und ich führte eure Väter aus Ägypten weg, und ihr kamt an das Meer. Und die Ägypter jagten eure Väter mit Streitwagen und Reitern bis an das Schilfmeer nach. Da schrien sie zum Herrn, und er setzte eine Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen und bedeckte sie. Und eure Augen haben gesehen, was ich an Ägypten getan habe. Danach habt ihr lange Zeit in der Wüste gewohnt. Dann brachte ich euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten. Und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Hand. Und ihr nahmt ihr Land in Besitz und ich vertilgte sie vor euch her. Da stand Balak auf, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Bileam rufen, den Sohn Beors, damit er euch verfluche. Aber ich wollte nicht auf Bileam hören, sondern musste euch beständig segnen. Und ich errettete euch aus seiner Hand. Und als ihr über den Jordan gingt und nach Jericho kamt, da kämpften die Bürger von Jericho gegen euch, ebenso die Amoriter, Pherisiter, Kananiter, Hethiter, Girgasiter, Heviter und Jebusiter. Aber ich gab sie in eure Hand. Und ich sandte Hornissen vor euch her, die trieben sie aus vor euch her, nämlich die beiden Könige der Amoriter, nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, das ihr nicht bearbeitet habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, damit ihr in ihnen wohnen könnt, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Ich komme zum ersten Punkt. Der Gerechte empfängt das Erbe durch Gottes souveräne Gnade. Der Gerechte empfängt das Erbe durch Gottes souveräne Gnade. Josua, dieser Anführer Israels, er ruft das ganze Volk nach Sichem. Und gemeinsam treten sie vor Gott als eine Nation. Der ganze Text hier von Abvers 2 bis Vers 28, ist unter dem Aspekt der Erneuerung des Bundes zu verstehen und zu betrachten. Hier wird eine übliche Zeremonie dargestellt, die stattgefunden hat, wenn damals Bünde geschlossen wurden. Bünde zwischen Vertragspartnern, häufig zwischen einem, der dem anderen überlegen war, und wo der eine dem anderen Zusagen macht und Versprechungen macht, damit sie in Zukunft gemeinsam leben, zusammenarbeiten können. Und in diesem ähnlichen Sprachgebrauch wird hier dieses Ereignis, dieses Zusammentreffen dargestellt. Uns werden beide Parteien des Bundes vorgestellt. Und es wird uns auch dargestellt, was die vorherige Beziehung zwischen diesen beiden Parteien waren, was sie bisher miteinander erlebt haben, und sie bekräftigen hier ihren Bund und wollen zusammen weitergehen. Die geschlossene Vereinbarung zwischen den Parteien wird hier in dem Text deutlich und auch die Bedingungen dieser Beziehung zwischen ihnen. Aber auch die Konsequenzen, wenn dieser Bund, der zwischen ihnen geschlossen wurde, gebrochen wird. Und auch Zeugen sind anwesend, die diesen Bundesschluss dabei sind, als dieser Bund wiederholt oder bekräftigt wird und die auftreten werden, wenn dieser Bund gebrochen wird. Also Josua ruft das ganze Volk nach Sichem in die Gegenwart Gottes. Und wahrscheinlich war an diesem Ort jetzt auch die Bundeslade zugegen. In Vers 1 lesen wir, sie treten vor Gott. Und in Vers 26 lesen wir auch, dass es bei dem Heiligtum des Herrn war. Sichem ist nicht irgendeine Stadt, sondern Sichem ist eine Stadt Sichem ist nicht irgendein Ort, sondern Sichem ist ein Ort mit Symbolcharakter. Hier an einem Baum, der Terebinthe von Moris, war der Herr damals dem Abraham erschienen und hatte ihm etwas versprochen. Das lesen wir in 1. Mose 12, 6 und 7, könnt ihr gern mit aufschlagen. Da hat der Herr damals gesagt, oder da heißt es so, und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinthe Moris. Damals aber waren die Kananiter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Jetzt sind knapp 400 Jahre wahrscheinlich oder etwas mehr vergangen. Jetzt sind die Nachkommen Abrahams Zeugen davon, dass Gott treu und glaubwürdig ist. Gott gibt ein Versprechen an Abraham, an einen einzelnen Menschen. Und jetzt, einige Jahrhunderte später, steht hier ein ganzes Volk an dem Ort, wo Gott gesagt hat, das werde ich euch geben. Gott hat es in Erfüllung gebracht und hat nichts ausgespart. Alles ist eingetroffen von dem, was Gott gesagt hat. Er hat ihnen dieses Land wirklich gegeben. Und dann berichtet dieser Text davon, was Gott alles getan hat in der Vergangenheit mit diesem Volk, damit es überhaupt ein Volk wird, was Gott gewirkt hat. Alles begann damit, dass Gott damals den Abraham herausgerufen hat aus dem Heidentum und dem Götzendienst. Dass Gott einen Mann nicht in diesem Zustand gelassen hat, sondern ihn gerufen hat, davon weg. Alles hat seinen Ursprung in Gott und in seiner souveränen Gnade. Gott offenbart sich Abraham und wirkt in Abraham Glauben und ruft ihn aus dem Götzendienst heraus. Und an dem Beginn des Weges mit Abraham stellt Gott die Verheißung. Bevor überhaupt etwas passiert, stellt Gott ganz am Anfang die Verheißung. Die Verheißung von Nachkommenschaft, die Verheißung eines Landes und die Verheißung eines Nachkommens, der zum Segen für alle Völker wird. Und das Leben der Patriarchen und des Volkes Israel danach ist geprägt um das Ringen um diese Verheißung Gottes. Gott, erfüll deine Verheißung. Gott, wann erfüllst du deine Verheißung? Und Vers 3 zum Beispiel erinnert uns daran, was am Anfang das große Ringen der Patriarchen war. Da war die Frage um die Nachkommenschaft. Denken an die großen Probleme und Nöte, die die Patriarchen durchleben, in der Hoffnung, diese Verheißung der Nachkommenschaft, dass sie eine große Nachkommenschaft haben. Wir denken an Abraham, wie er auf eigenen Wegen versucht, Nachkommenschaft zu schaffen. Wir denken an die Feindschaft bei der Nachkommenschaft bei den Söhnen Isaaks zwischen Jakob und Esau. Es geht um die Frage, Gott, schaffst du diese Nachkommenschaft? Gibst du uns, schaffst du dieses große Volk? Und es ist Gottes gütige Handeln, das der Existenz dieses Volkes zugrunde liegt. Dann in Vers 4 macht Gott deutlich, dass auch Gottes Erwählung der Existenz dieses Volkes zugrunde liegt. Hier wird die Geschichte von Jakob und Esau nochmal vor Augen gestellt, die deutlich macht, dass es Gottes freie Wahl war, die den Unterschied gewirkt hat zwischen Jakob und Esau. Gott wählt, dass der Ältere dem Jüngeren dienen muss, obwohl es der damaligen Geflogenheit völlig widersprach. Doch interessant ist, wird uns hier auch erwähnt, dass diese Gnadenwahl sich im Leben der Menschen, der beiden, nicht äußerlich gezeigt hat in Bezug auf ihre Nachkommen. Hier wird uns gesagt, Esau und seine Nachkommen, die bekommen sofort ein Erbe. Sie bekommen sofort ein Land. Sie bekommen ein Land, das Bergland Seir, und dürfen dort in Frieden leben. Was geschieht mit den Nachkommen Jakobs? Sie dagegen gehen nach Ägypten und werden Sklaven. Man könnte doch denken, Gott, wenn wir deine Wahl sind, wenn wir von dir erwählt sind, das muss sich doch in allen Lebensbereichen spiegeln und zeigen. Sie leiden schlimme Unterdrückung und wirken im Leben nicht wie die Erwählten Gottes. Und auch das ist Folge der Wahl Gottes. Doch dieses in Sklaverei geratene Volk wird durch Gott befreit und vor diesem Genozid durch die Ägypter bewahrt. Danach hat Gott sie in der Zeit der Wanderung in der Wüste bewahrt, als die Ägypter ihnen nochmal nachsinnen und sie doch nochmal zurückholen wollten, war Gott ihnen ein Schutz. Als sie dann später auf Biliam und Balak treffen, die sie verfluchen wollen und dieses Volk zerstören wollen, verwandelt Gott diesen Fluch in Segen. Und zuletzt hatte Gott sie mit trockenen Füßen über den Jordan gebracht in dieses Land, das er ihren Vorfahren versprochen hat. Das ist eine Geschichte der souveränen Gnade Gottes. Gott ist derjenige, der handelt. Gott ist derjenige, der die Initiative ergreift. Er ist derjenige, der nicht nur den Anfang macht, sondern der durchträgt und zum Ziel bringt. Und achtet mal auf den Text in den ersten 13 Versen, wie oft gesagt wird, was Gott getan hat. Vers 3a, ich nahm euren Vater Abraham, ich gab ihm Isaak. Isaak gab ich Jakob und Esau. Ich sandte Mose und Aaron und ich schlug Ägypten. Ich habe euch herausgeführt. Ich habe eure Väter herausgeführt. Ich habe euch in das Land gebracht. Ich gab sie in deine Hand. Ich habe euch aus seiner, also aus Biliams Hand errettet. In jedem dieser Verse sehen wir, dass Gott derjenige ist, der handelt und wirkt und der das Volk an dieses Ziel gebracht hat, wo sie jetzt stehen, in diesem Land Kanaan, das Gott ihnen geschenkt hat zum Ende des Buches Josua. Ihre gesamte Geschichte ist ein Zeugnis von Gottes überfließenden Gnade. Ganz einfach zusammengefasst, hätte Gott nicht gehandelt, hätte Gott nicht begonnen, hätte Gott nicht gewirkt, so wären sie niemals in Sichem angekommen. Ja, sie wären noch nicht mal eine Nation geworden. Sie ständen nicht in Bundesbeziehung zu diesem ewigen und alleinigen Gott. Sie wären Götzendiener unter vielen anderen Götzendienern. Und es ist Gottes souveräne Gnade, die hier heraussticht. Er und er allein hat das gewirkt, dass sie jetzt in diesem Land, die Folie funktioniert nicht, in diesem Land sind, dass sie sich selbst nicht erarbeitet haben, sondern dass Gott ihnen gegeben hat. So möchte ich dich herausfordern und dich bitten, was wir aus diesem Text lernen und was wir mitnehmen sollen, erinnere dich an das Wesen und an den Charakter Gottes, der sich mit großen Verheißungen an dich gebunden hat als Kind Gottes, die niemals von ihm gebrochen werden können. Er hat den mit uns geschlossenen Bund, mit dem Blut seines Sohnes bestätigt. In 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm, also in Christus, ist das Ja und Amen. Gott zum Lob durch uns. In Jesus Christus finden Gottes Verheißung für sein Volk das Ja und das Amen. Wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, durch das wunderbare Werk der Wiedergeburt, das der Heilige Geist in dir gewirkt hat, so steht Gottes Ja und Amen unter den Verheißungen, die er dir in Christus gibt. Er sichert sie dir in dem Werk von Jesus Christus. Gott hat hier seine Verheißung der Gabe eines Landes für Israel erfüllt. Sie stehen hier als Volk zusammengekommen in Sichem und sind Zeugen davon, dass Gott gnädig und treu ist und dass er sein Wort erfüllt. Wenn wir einmal in der Ewigkeit angekommen sind und zurückblicken, dann werden wir genau die gleiche Geschichte erzählen, oder? Herausgerufen aus dem Götzendienst. Von Gott erwählt und wir stellen die Frage, Herr, wieso nicht die vielen anderen meiner Volksgenossen? Wieso ich? Wieso hast du mich gewählt? Dann werden wir auch bekennen, Herr, das Leben war nicht einfach in der Nachfolge. Wir konnten oft nicht mit Augen sehen, dass wir zu den Erwählten gehören, sondern wir mussten ein Leben im Kampf, in Not, in Sorge, im Durchstehen, im Ausharren leben. Aber wir werden auch bekennen, aber der Feind konnte uns nicht verfluchen, sondern der Fluch musste stattdessen Segen Gottes sein. So wie wir in Römer 8, 28 lesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wenn wir angekommen sind in der Ewigkeit, werden wir in gleicher Weise unseren Gott preisen, auch für seine souveräne Gnade, die uns ans Ziel gebracht hat. Durch Gottes Gnade werden wir ein Land erben, das wir nicht gebaut haben. Und werden Segnungen und Frieden genießen, die unaussprechlich sind. Und das alleine aufgrund seiner Souveränität. Das Erbe ist eine Gabe aufgrund Gottes souveräner Gnade. Kommt zum zweiten Punkt. Nur der Gerechte bleibt im Land Gottes. 14 bis 24 lesen wir zusammen. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und er hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind und unter allen Völkern, durch deren Mitte wir hindurchgezogen sind. Und der Herr hat alle Völker vor uns her ausgetrieben, ja auch die Amoriter, die im Land wohnten. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Josua aber sprach zum Volk, Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Schlimmes antun und euch aufreiben, nachdem er euch Gutes getan hat. Da sprach das Volk zu Josua: Nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Da sprach Josua zu dem Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen: Wir sind Zeugen. So tut nun, sprach er, die fremden Götter hinweg von euch, die in eurer Mitte sind, und neigt eure Herzen zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua: Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorsam sein. Israel wird hier vor eine Wahl gestellt. Vorausgehend ist das gnädige Handeln Gottes mit ihnen. Und jetzt werden sie vor die Wahl gestellt. Entweder sie fürchten Gott und wählen aufrichtig, diesem Gott zu dienen, weil er so gut und treu und gnädig ist. Das hat dann aber die Folge, dass man jeden Götzen aus seinem Leben entfernt. Vers 14 und Vers 23 scheinen darauf hinzudeuten, dass wohl einige Israeliten immer noch Götzen mit sich geführt haben. Das können vielleicht Erbstücke gewesen sein, Überbleibsel von ihren Vorfahren oder Götzen, die sie vielleicht unterwegs aufgesammelt haben. Also stand für sie zur Wahl, entweder, wenn sie Gott für Gott leben wollen, dann für ihn allein, zu seiner Ehre und das aufrichtig, ohne dass man mit seinem Herzen noch irgendjemand anderen Vertrauen oder Hingabe schenkt. Und wenn sie keinen Gefallen dran haben, Gott zu dienen, dann sollen sie es sagen, dann sollen sie Gott fallen lassen und sollen sich zu den Götzen wenden. Die Optionen sind ihnen ganz klar vorgelegt. Sie müssen wählen und es gibt keine Neutralität, entweder Gott oder den Götzen. Wir können uns den inneren Dialog der Menschen vorstellen in diesem Moment, bei dieser Wahl Gott oder Götzen. Der wird wahrscheinlich so abgelaufen sein. Wollen wir wirklich den gewohnten Schutz der Götzenanbetung aufgeben? Das ist so vertraut und das ist so komfortabel. Schließlich würde ja niemand an Götzen glauben, wenn sie nicht doch in irgendeiner Art und Weise Trost und Hilfe sind, oder? Wollen wir uns wirklich so weit aus dem Fenster lehnen und Gott die letzte Autorität in jedem Bereich unseres Lebens überlassen? Dass Gott wirklich in jedem Bereich das Sagen hat, Gott allein, er bestimmt alles, er allein, auf den ich mich gründe, nichts anderes, keine andere Sicherheit, kein anderer Schutz, keine andere Hilfe, keine andere Hoffnung, keine andere Freude, Gott und er allein. Ist das wirklich möglich? Ist das wirklich ausreichend? Gott, bist du genug? Wollen wir tatsächlich die Kontrolle über unser Leben an eine Autorität außerhalb von uns selbst abgeben? Wollen wir das wirklich? Und Josua ruft das Volk auf, Gott, ihren Herrn, zu fürchten. Und Furcht ist hier kein lähmendes Grauen vor Gott, dass man sich fürchtet und erzittert und zu nichts mehr in der Lage ist, sondern ehrfürchtige Furcht vor Gott. Es ist die angemessene Haltung eines erlösten Sünders vor einem heiligen Gott. Es ist eine demütige Unterwerfung, die anerkennt, dass Gott Gott ist und wir nicht. Dass er, weil er Gott ist, die Autorität über jeden Bereich unseres Lebens hat. Das ist eine innere Antwort in unserem Inneren, in unserem Kontrollzentrum unserer Persönlichkeit, die in Echtheit gegeben werden muss. Und die zeigt sich dann in äußeren Auswirkungen, wie wir für Gott leben, ob wir in Aufrichtigkeit und Wahrheit vor ihm wandeln. Aber es ist eine Entscheidung in unserem Kontrollzentrum. Übergebe ich Gott die vollständige Kontrolle über alle Dinge meines Lebens? Und komme ich dann zu einem integren Leben, wo ich sage, der Herr sieht mich, der Herr steht über mir, ich bin sein und alles, was ich tue, alles, was ich denke, will ich ihm entsprechend tun und denken. Ein Leben, das ganz nach Gott ausgerichtet ist. Das ist die einzige angemessene Reaktion auf Gottes Handeln, auf seine souveräne Gnade in unserem Leben. Josua ermahnt sie zu einer zielstrebigen Reaktion auf Gott, ihm ganz verpflichtet zu sein als ganzer Mensch. Und Geschwister, im neuen Bund ist es nicht anders. Der Jesus Christus, ihm ist es auch wichtig, dass wir ihm in Wahrheit nachfolgen, ihm ganz nachfolgen, als ganzer Mensch nachfolgen. In Lukas 14 sagt Jesus, es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Josua, er bekennt sich hier selber in Vers 15 zur Gottesherrschaft in seinem Leben und in seinem Haus. Bevor das Volk antwortet, gibt Josua hier ein Vorbild des Glaubens. Er wählt für sich und sein Haus das Leben für Gott. Bewusst, konsequent, nicht unüberlegt oder als Schnellschuss. Ich denke, er wird vorher mit seinem Haus gesprochen haben, gesagt, meine liebe Frau, meine lieben Kinder, heute geht es um eine entscheidende Sache und ich möchte Bekenntnis ablegen für uns als Haus. Steht ihr hinter mir? Ich denke, er wird es getan haben und selbst so vorgelegt haben. Und jetzt spricht er hier für sein Haus und sagt, wir werden Gott treu sein und wir werden für Gott leben. Wenn wir auch am Ende alleine dastehen, aber der Herr ist unser souveräner, herrlicher Gott und Retter. Für ihn werden wir leben. Er wird Gott verteidigen, er wird Gott preisen, er wird Gott anbeten, er wird ihm gehorchen, er wird ihm dienen, egal was die anderen um ihn herum machen. Denn Gott ist ihm gnädig gewesen. Ja, Josua geht mit gutem Beispiel voran und das Volk reagiert hier mit Leidenschaft und Eifer und möchte diesem Vorbild auch folgen. Sie sind bereit, auf alle Götter zu verzichten, auf alle Götzen zu verzichten und erkennen an, dass Gott wirklich einzigartig ist. Sie reden selber noch davor, auf welche wunderbare Art und Weise Gott sie aus Ägypten errettet hat und wie wunderbar Gott sie versorgt hat. Und so sagen sie und kommen zu diesem Bekenntnis in Vers 18 am Ende, Vers 18b. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Wenn der Herr dein Gott ist, dann ist es eine Dummheit, ihm nicht ganz zu dienen. Augustinus hat es so gesagt, wenn Jesus Christus nicht Herr über alles ist, dann ist er nicht wirklich Herr. Und dann bringt Josua eine Aussage in Vers 19, die das Volk geschockt haben muss. Im ersten Moment. Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Ja, diese Antwort von Josua muss ein Schock gewesen sein. Da steht ein Volk vor Gott und gelobt Gottes Dienst und Josua antwortet und sagt nur, ihr könnt Gott nicht dienen. Und die entscheidende Frage ist, weshalb können sie Gott nicht dienen? Wieso ist das nicht möglich? Und die Antwort ist, weil Gott heilig und eifersüchtig ist. Gott unterscheidet sich von allen kleinen, falschen, heidnischen Göttern. Auch von seinem eigenen Volk unterscheidet sich Gott, denn er ist gerecht und moralisch vollkommen und rein. In Gottes Charakter gibt es keine Abweichung, keine Veränderung. Und er wird die Hingabe seines Volkes zu ihm mit keinem anderen Rivalen teilen. Er ist so eifersüchtig wie ein treuer Partner in einer Ehe, dessen Liebe zu seinem Partner so beständig, so gut ist, wo man weiß, der steht vollkommen hinter mir. Egal, wo er sich befindet, steht er zu mir, ist mir treu, spricht gut von mir, ist mir zugewendet, sodass man sagt, wie könnte ich dieser Person, die sich so treu mir gegenüber verhält und mich so innig liebt, wie könnte ich ihr jemals untreu sein? Alleine ungeteilte Liebe ist die angemessene Antwort auf so einen Partner, oder? Der in jeder Lebenslage, zu jeder Zeit liebt und die Treue hält und den Bund aufrechterhält. Wer Gott Treue zusagt, ihn dann aber gegen Götzeneintausch provoziert Gott. Denn Gott ist heilig und Gott ist eifersüchtig. Er wird es nicht so stehen lassen. Und Götzendienst an sich ist schon Sünde, aber Götzendienst wird immer noch zu mehr Sünde führen. Wir finden das übrigens im Alten Testament wird das sehr deutlich, dass Götzendienst sehr häufig verknüpft ist mit anderen Sünden. Zum Beispiel Götzendienst und sexuelle Sünden sind sehr häufig ganz nah beieinander genannt im Alten Testament. Ihr werdet das immer wieder finden, dass es direkt nebeneinander steht als Folge dessen. Und die Sünde wird eine Trennung zwischen dem Sünder und dem heiligen Gott bewirken. Und er ist nun mal Schöpfer, der alleinige Gott. Neben ihm und aus ihm gibt es keinen anderen Gott. Er ist die Quelle allen Lebens. Und er ist allein gut, er ist allein gerecht, er ist allein heilig. Und er hat den Menschen zu seiner Ehre erschaffen und für sich selbst erschaffen. Der Mensch gehört ihm. Wenn jemand das aber ablehnt und jemand anderem zuschreibt, Gott zu sein, dass jemand anderes die Quelle etwas Guten oder von Freude oder Erfüllung ist und seine Liebe jemand anderem oder einem Geschöpf schenkt anstatt Gott, dann eifert Gott für seine Ehre. Und er eifert für etwas, was ihm mit Recht gehört. Und da ist der Unterschied zwischen unserer Eifersucht und Gottes Eifersucht. Wenn Gott für etwas eifert, dann eifert er für etwas, was ihm selbst gehört und worauf er einen Anspruch hat. Menschliche Eifersucht zeigt sich häufig, nicht immer, aber häufig im Verlangen nach etwas, was uns nicht gehört. Bei Gott ist es etwas, er eifert für sein Recht. Unsere Liebe muss ihm gehören, unsere Anbetung muss ihm gehören, unser Leben muss ihm gehören. Denn er ist allein Gott, er ist unser Schöpfer und noch viel mehr, wenn wir im Bund mit ihm stehen, hat er völligen Anspruch auf uns, denn er hat uns dahin gebracht, er hat uns Leben geschenkt, er hat uns erneuert, er hat uns so mit Gnade und Segen überhäuft. Und er gesteht es nicht zu, wenn er seiner Ehre beraubt wird. Götzendienst provoziert Gott, fordert Gott heraus. Und so werden wir auch im Neuen Testament aufgefordert, zum Beispiel in 1. Korinther 10 heißt es, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Oder später, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Vers 20 spricht Josua über die Konsequenz. Was geschieht, wenn sie sich Götzen zuwenden und nicht Gott die Treue halten? Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Schlimmes antun und euch aufreiben, nachdem er euch Gutes getan hat. Gott hat dem Volk immer wieder Segen und Fluch des Bundes vorgehalten. Der Bruch des Bundes durch Götzendienst wird zur Folge haben, dass Gottes Zorn über den Götzendiener kommen wird. Er wird von Gott und von Gottes Segen abgeschnitten werden. Das Land, das er bekommen hat, und das ist hier die Warnung an die Israeliten, ihr habt, Gott hat euch an diesen Punkt gebracht. Aber wenn ihr jetzt dort angekommen, jetzt wählen werdet, jetzt den Götzen zu dienen, anstatt den Gott, der euch hierhin gebracht hat, dann wird euch Gott von diesem Segen abschneiden. Das Land gehört nicht den Götzendienern, sondern nur den Gerechten gehört das Land. Und wir müssen verstehen, was hier mit Land gemeint ist. Das ist das Leben an dem Ort Gottes, unter Gottes Herrschaft, in seiner Präsenz, in seiner Gegenwart, in seiner Freude, vor seinen Augen, unter seiner Herrschaft. Und wer Götzen dient, hat an diesem Platz keinen Ort. Er muss dort entfernt werden. Nur dem Gerechten gehört das Land. Und der darf in der Gegenwart Gottes verbleiben und unter Gottes Herrschaft leben. Nur der Gerechte darf im Land bleiben. Und so haben wir ein Problem. Calvin sagt, dass das menschliche Herz eine Götzenfabrik ist. Ja, da werden ständig Götzen produziert. Immer wieder neue, die sich gegen Gott wenden. Und die arbeitet 24/7. Ja, Kondischicht oder wie auch immer man es nennt. Da wird ständig gearbeitet. Götzen, die aufgerichtet werden. Wer kann dann im Land bleiben, wenn unser Herz so ist? Wie kann man sicher sein, dass man einmal in diesem Land angekommen, in diesem Land bleibt und es nicht doch irgendwann verlassen muss? Und dass man den Anspruch in Ewigkeit nicht verliert? Wer gibt mir Sicherheit und wer gibt mir Hoffnung dafür? So finden wir gerade im Neuen Testament, wird es uns so deutlich aufgelöst und gezeigt, zum Beispiel im Galaterbrief, wo es sehr stark um dieses Erbe geht, das Gott damals dem Abraham verheißen hat und wie das unser Erbe ist. Und da heißt es zum Beispiel in Galater 3, Vers 16, Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen, als von vielen, sondern als von einem. Und deinem Samen, dieser ist Christus. Weiter in Vers 29, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Geschwister, und es bleibt wahr, nur der Gerechte erbt das Land. Nur der Gerechte wird in Ewigkeit in Gottes Gegenwart im Himmel bei Gott sein. Nur der Gerechte. Und dieser Gerechte ist alleine Jesus Christus. Er hat alle Forderungen des Gesetzes, alle Forderungen des Bundes Gottes vollkommen erfüllt. Er hat sie eingehalten und gelebt und war darüber hinaus, hat er zur Ehre Gottes gelebt und Freude gehabt am Gebot Gottes und hat ihn in allen Lebensbereichen geehrt und seinen Willen gesucht. Und trotzdem wird uns verheißen, derjenige, der in Christus ist, erbt mit Christus und darf im Land bleiben. Nur der Gerechte kann im Land bleiben und das ist unser Christus. Und die Frage ist, bist du in Christus? Wenn du in Christus bist, erbst du mit Christus das Land. Und wir sind auch als heutige Nachfolger Christi, die auch an Christus gebunden und mit ihm verbunden sind, aufgerufen, einen ständigen Kampf in unserem Alltag gegen Götzendienst zu führen. Ein Beispiel ist 1. Johannes 5, wo uns Johannes auffordert. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor dem Götzendienst oder hütet euch vor den Götzen. Jesus Christus ist wahrhaftiger Gott und das ewige Leben. Hütet euch davor, Götzen anzubeten. In Christus, in dem Gerechten, haben wir Zutritt und Recht auf das Land. Und wir sollen uns in unserem Alltag, in unserem Kampf vor Götzen fliehen und vor ihnen hüten. Und lass uns da wirklich unser Herz prüfen, ob es Dinge in unserem Leben gibt, wo wir von Menschen oder von irgendwelchen Dingen das erwarten, was Gott allein wirken kann und wirken möchte in unserem Leben. Wo wir denken, Herr, das kann ich nicht aufgeben, weil es ist mir in irgendeiner Weise Hilfe und Trost. Lass uns die Lügen dahinter entdecken durch das Wort Gottes, indem wir das Wort Gottes dazu lesen und darüber nachschauen und sehen, dass es wirklich nur Götzen sind, die nicht helfen können. Und wie Gott unsere Verlangen und unsere Wünsche erfüllt und wie der Herr uns Freude geben möchte. Lass uns da wirklich diesen Kampf auch im Alltag gegen die Götzen, die sich schnell bei uns auch in unserem Leben Einzug halten wollen, dass wir diesen Kampf dagegen aufnehmen. Kommt zum dritten Punkt, die zwei letzten Punkte sind deutlich kürzer. Der Stein als unerschütterlicher Zeuge des Bundes Gottes, Vers 25 bis Vers 28. So machte Josua an jenem Tag einen Bund mit dem Volk und legte ihnen Satzungen und Rechte vor und sichern. Und Josua schrieb die Worte in das Buch des Gesetzes Gottes und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn war. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte gehört, die der Herr zu uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk jeden in sein Erbteil. Nachdem das Volk zusichert und sagt, ja, wir wollen Gott dienen, wir wollen ganz für Gott leben, erneuert Josua diesen Bund zwischen Gott und dem Volk, der zuerst schon in der Vergangenheit geschlossen wurde, auch am Berg Sinai schon und jetzt immer wieder diese Erneuerung des Bundes stattgefunden hat, so auch jetzt, weil die Beziehung sich auch immer wieder verändert oder intensiviert hat. Hier ist ein weiterer Schritt geschehen dieser Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Sie sind in dem Land angekommen und es wird jetzt wieder neu, dieser Bund nochmal bekräftigt und bestätigt, dass sie auch weiterhin in diesem neuen Lebensabschnitt unter Gottes Herrschaft leben wollen. Ja, diese Vereinbarung, Gott zu dienen, sie steht jetzt und Josua liest ihnen jetzt Satzungen und Rechte vor. Und als Zeichen des Bundes wird jetzt ein Stein, ein Gedenkstein aufgerichtet. Und dieser Stein, er tritt hier als eine Art Zeuge auf. Und Vor allem, wovon dieser Stein spricht, er spricht davon, wie gnädig und wie treu Gott ist. Er wird dort aufgerichtet in Sichem, an diesem Ort, wo Gott vor hunderten Jahren Verheißung gegeben hat und wo hunderte Jahre später das Volk zusammenkommt und Gottes Verheißung sich erfüllt haben. Als erstes spricht dieser Stein von Gottes Treue, von Gottes Verheißung, die er erfüllt, von diesem Gott der Bundestreue, der sein Volk liebt und an das Ziel bringt. Und es ist gleichzeitig ein Zeuge des Dienstversprechens Israels für Gott, dass sie unter seiner Herrschaft leben wollen. Das Ziel von Gott mit diesem Bund, John Owen, er bringt das so gut auf den Punkt, was ein Bund eigentlich bedeutet oder was er bezwecken soll in uns, in den Menschen. Die Ziele sind nun keine anderen, als dass der Mensch ihm in richtiger Weise dient, von ihm gesegnet und dazu gebracht wird, sich ewig an ihm zu erfreuen, alles zu seiner Verherrlichung. Das möchte Gott. Gott möchte, dass der Mensch ihn verherrlicht und an Gott Freude hat und entdeckt, wie gnädig und gut und heilig und gerecht Gott ist. Und der Mensch sagt, welchen anderen Gott will ich denn haben? Dieser Gott ist allezeit nur gut und für den will ich leben. Und den möchte ich ehren. Ich möchte keinen anderen Gott, es gibt keinen, der ihm zu vergleichen ist. Dieser Stein war ein stummer Zeuge der Worte, die Gott zu Israel gesprochen hat, die das Volk Gott erwidert. Und hier wird eine Betonung gemacht, dass dieser Stein vorrangig wirklich Zeuge ist von Gottes Gnade und von Gottes Wegen und von Gottes Zusagen. Und dieser Stein, er sollte das Volk zur Bundestreue motivieren, dass sie, wenn sie an diesem Ort vorbeigehen, diesen Stein sehen, nochmal drüber nachdenken und sagen, ja, Gott war so gnädig zu uns. Sichem ist ein Zeuge davon, wie gnädig Gott zu uns war. Lasst uns wieder neu in Bundestreue zu Gott leben. Dazu sollte dieser Ort und dieser Stein dienen. Wo schauen wir hin? Wenn wir zweifeln bezüglich der Verheißung Gottes, wenn wir zweifeln über seinen Zuspruch, über seine Rettung, wir fragen, Herr, wirst du mich und kannst du mich retten? Herr, siehst du mich? Siehst du mich in meiner Not und in meinem Leid? Wo ist unser Zeuge? Wo können wir hinblicken? Wo sehen wir die Zusagen und Verheißungen Gottes? Hebräer 9, Vers 15 heißt es, darum ist er auch ein Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von dem unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Wir haben einen Herrn Jesus Christus. Er ist nicht nur Zeuge des Bundes Gottes, sondern er ist Bürger des Bundes Gottes mit uns. Er hat mit seinem Blut gebürgt und lebt jetzt in Ewigkeit in der Gegenwart des Vaters, um für uns einzustehen. Und dafür zu sorgen, dass alle Verheißungen Gottes in unserem Leben verwirklicht werden und wir an das Ziel kommen, für das er uns bereitet hat. Jesus Christus ist es, der die Bedingungen des neuen Bundes garantiert und die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Gott und uns sichert und auf den wir schauen können, ihn anblicken dürfen und dort die Verheißung Gottes sehen. Dort sehen wir unseren Tod, wie wir mit ihm gestorben sind unter Sünde. Und dort sehen wir das Leben, wie er auferstanden ist für uns und wie er dafür sorgen wird, dass wir dort ankommen, wo er auch ist, in der Gegenwart des Vaters. Wir kommen zum letzten Punkt. Der Gerechte ruht in der sicheren Hoffnung auf das verheißene Land. Die letzten Verse. Und es geschah nach diesen Ereignissen, dass Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, starb, als er 110 Jahre alt war. Und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Serach, das auf dem Bergland Ephraim liegt, nördlich vom Berg Gash. Und Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte, und die Ältesten, welche Josua überlebten, die auch alle Werke des Herrn kannten, die er in Israel getan hatte. Und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israels aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem, in dem Stück Land, das Jakob von den Kindern Hemors, des Vaters Sichems, um 100 Kesita gekauft hatte, und es wurde den Kindern Josefs zum Erbteil. Und auch Eliasar, der Sohn Aarons, starb, und sie begruben ihn in Gibea, der Stadt seines Sohnes Phinehas, die ihm gegeben worden war im Bergland Ephraim. Der Bericht Josuas, dieses ganzen Buches, das Buch Josuas, schließt mit dem Bericht über den Tod oder die Beerdigung von drei prominenten Personen in der Geschichte Israels. Josua, Josef und Eleazar. Und damit kommt eine Episode zum Abschluss in der Heilsgeschichte Gottes. Damit kommt das Buch Josua zu einem Abschluss. Und zwar Gottes vollständige Erfüllung der Verheißung, Gottes Erfüllung der Verheißung, dass er Israel das Land Kanaan geben wird. Und das ist in diesem Buch dargelegt worden. Das ist das Zeugnis dieses Buches, dass Gott sein Versprechen eingehalten hat und er hat ihnen dieses Land gegeben, wie er es versprochen hat. In Kapitel 23 wird uns sogar gesagt, Gott hat nichts ausgespart von dem, was er verheißen hat. Es ist ihnen alles gegeben worden, wie Gott es verheißen hat. Und so wird uns jetzt die Beerdigung von diesen drei Personen berichtet. Josua, ein treuer Diener wie Mose, in der gleichen Art und Weise, im gleichen Charakter. Es wird berichtet, er hat ein langes, gesegnetes Leben geführt, ist 110 Jahre alt geworden und er wird in seinem Erbteil begraben. Nicht irgendwo in der Fremde, nicht irgendwo außerhalb, sondern in seinem Erbteil, in seinem Land, das ihm und seinen Nachkommen zugesprochen ist. An diesem Ort wird er begraben. Dann Josef, er hat seinen Nachkommen eine Zusage oder ein Bekenntnis abgesprochen. Er hat gesagt in Genesis 50, Vers 24, da sprach er zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Er wollte auch nicht irgendwo in der Fremde begraben werden, sondern in seinem Erbteil. In einem Land, in dem er ewig leben kann, wollte er begraben werden. Und er wird begraben an diesem Ort in Sichem. Das Land, das Jakob damals schon gekauft hat und damals schon sein Besitz war, wird er begraben. Und zuletzt Eleazar, der Sohn Aarons, der nach dem Tod Aarons den Dienst als Hochpriester vorgeführt hat und treu war in seinem Dienst. Und auch er wird in seinem Erbteil begraben. Aber diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. In dieser Hoffnung sterben diese Männer Gottes und werden in diesem Land begraben, dass Gott eine ewige Stadt, ein ewiges Land für sie bereitet hat. Wisst ihr, als George Washington damals diese Rede an die Nationen hielt oder schrieb, wusste er selber, dass er den Fortbestand seiner Nation nicht gewährleisten und selbst aufrechterhalten kann. So konnte er nur Warnungen aussprechen, wo er gesagt hat, das könnten wirklich gezielte Angriffe auf unsere Nation sein. Das kann unsere Nation zerstören und es kann dazu wirken, dass diese Nation nicht weiter leben kann. Und wir merken, gerade auch die letzte Wahl war unter anderem ein Kampf auch um gewisse Werte und ob diese Nation in einer gewissen Art und Weise auch fortbestehen kann. Wirklich um grundlegende Dinge in einer gewissen Art und Weise. Aber denkt mal über andere Dinge nach, vor denen er gewarnt hat, die das Volk und die Nation nicht einhalten konnte. Denkt an die Verschuldung. Ich glaube, die muss in der USA gigantisch sein. Denkt an ihre weltweiten Verstrickungen der Außenpolitik, wie viel Schaden sie dadurch angerichtet haben und vielleicht auch noch tun. Denkt zuletzt an Moral und Religion in dem Land. Und er konnte nur warnen. Aber unser Herr Jesus Christus ist der Bürger des Bundes. Er ist der Bürger dafür, dass wir dieses Land erben werden. Er ist der Gerechte, der einen Anspruch auf dieses ewige Land hat. Und die, die in Jesus Christus hineingebracht worden sind durch den Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt, die werden mit ihm dieses Land erben. Und so wird über die Gläubigen des Alten Testaments in Hebräer 11, was ich gerade schon gelesen habe, abschließend gesagt in Vers 39 bis 40, und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Das ist die Frage, werden sie enttäuscht, werden sie es nicht erlangen, nie erlangen? Nein, dann heißt es, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Diese Heiligen damals, die gestorben sind und begraben wurden in diesem Land, hatten die gleiche Hoffnung, wie auch wir haben. Und Gott wird seine Verheißung erfüllen. Es ist begründet und fest in dem Bürgen Jesus Christus. Und wir werden mit ihm zusammen dieses Land erben in Ewigkeit, in Gemeinschaft mit unserem Gott, wo er jede Vorsorge getroffen hat, dass wir nicht aus diesem Land entfernt werden. Und wer das machen möchte, lest mal Offenbarung 21, die Beschreibung der Stadt aus dieser Perspektive, was Gott dafür tut, dass sein Volk nie mehr aus dieser Stadt hinausgestoßen wird, aus dieser Stadt in Gemeinschaft mit ihm. Welche Wände er aufrichtet, welche Mauern, welche Wächter er aufrichtet, was er tut, damit sein Volk ewig im Land unter seiner Herrschaft bleibt. So wollen wir mitnehmen, nur der Gerechte erbt das Land. Und wir preisen unseren Herrn Jesus Christus, den Gerechten. Amen.